Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon Andreas Beckmann. Seit dem Überfall Wladimir Putins auf die Ukraine ist es Konsens, Deutschland will und muss sich unabhängig machen von russischen Rohstofflieferungen. Das heißt vor allem kein Öl und kein Gas mehr. In beiden Fällen stellt sich natürlich die Frage nach Alternativen. Die finden sich, wenn man es denn will, im Nahen Osten. Saudi-Arabien als größter Erdölproduzent der Region und Katar als größter Gasanbieter. Das Problem ist allerdings, beide weisen durchaus Parallelen zu Russland auf. Saudi-Arabien führt auch einen Krieg in einem Nachbarland, nämlich Jemen. Und Katar wird vorgeworfen, Terrororganisationen zu unterstützen wie die Hamas. Und beide begehen in ihren eigenen Ländern immer wieder Menschenrechtsverletzungen. Sind sie damit nicht moralisch genauso disqualifiziert wie Russland? Und läuft Deutschland nicht Gefahr, sich mit diesen Ländern wieder von zweifelhaften Lieferanten abhängig zu machen? Hören Sie zum Einstieg eine kleine Collage, durch die sich vor allem die Stimme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zieht, der in diesen Wochen um die halbe Welt reist, um neue Gas- und Öllieferanten zu finden.
Großartigerweise, und das war ja das Ziel jedenfalls des Besuchs in Katar, kann ich sagen, dass fest vereinbart wurde, eine langfristige Energiepartnerschaft, eine Kooperation einzugehen.
Mehr als 6.500 Gastarbeiter sind dort seit der WM-Vergabe gestorben.
In allen Gesprächen habe ich das Thema Arbeitsbedingungen, Menschenrechte, Schutz vor Ausbeutung angesprochen. Und die katarische Seite hat gesagt, wir wissen, dass wir da was tun müssen.
Wir erleben es immer wieder, dass zum Beispiel Journalisten, die recherchieren, festgehalten werden, eingesperrt werden, manchmal tagelang.
Ein Sonderkommando aus Riad tötet Khashoggi am 2. Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul brutal.
Man muss dann wirklich dazu sagen, dass auch die Proteste nach der letzten Hinrichtungswelle Anfang 2016 beispielsweise doch sehr, sehr schnell abgeebbt sind. Also Saudi-Arabien hat die Erfahrung gemacht, dass der Westen das Königreich ganz einfach braucht. Und die meisten Opfer sind wohl tatsächlich Schiiten, bei denen sogar der Verdacht besteht, dass es eher friedliche Demonstranten sind, die dort bestraft werden.
Es ist eine Zeit der schweren Entscheidungen. Am Ende müssen wir uns unabhängig machen von fossilen Energien. Nicht die eine Abhängigkeit durch die nächste ersetzen.
Soweit der Bundeswirtschaftsminister und die Stimmen von Journalistinnen und Menschenrechtsexperten. Öl und Gas aus Saudi und Katar, unmoralisch oder unverzichtbar, ist das Thema der heutigen Streitkultur. Bei uns ist die Islam- und Medienwissenschaftlerin Bettina Gräf von der Ludwig-Maximilian-Universität München. Sie ist erst vor kurzem in Saudi-Arabien gewesen und kennt auch Katar von ihren Forschungsreisen gut. Herzlich willkommen, Frau Gräf.
Ich grüße Sie.
Zugeschaltet ist uns Matthias Brückmann, internationaler Korrespondent beim Handelsblatt. Er hat lange in Moskau gearbeitet und kennt auch den Nahen Osten sehr gut. Hallo, Herr Brückmann.
Guten Tag.
Frau Gräf, halten Sie die Bemühungen von Robert Habeck, mehr Öl und Gas aus Saudi-Arabien oder Katar jetzt für Deutschland zu bekommen, für moralisch bedenklich?
Also ich wollte meinen Einstieg etwas anders wählen im Sinne von Saudi-Arabien und Katar gleichzeitig zu bedenken. Ich wollte sagen, dass wir Öl und Gas unterschiedlich betrachten müssen, sowohl was die Förder- und Exportgeschichte als auch was die Klimafreundlichkeit angeht. Zum Zweiten wollte ich darauf hinweisen, dass die beiden Länder Saudi-Arabien und Katar sich sehr unterscheiden. Das eine ist ein sehr kleines Land mit 11.000 Quadratkilometern. Das andere ist ein sehr großes Land mit ca. 2 Millionen Quadratkilometern. Deren Außenpolitik unterscheidet sich und sie haben verschiedene innenpolitische Systeme. Sie stehen sich auch feindlich gegenüber, das kommt hinzu. Und was die Bewertung angeht, ich hielte intensivierte Importe aus Saudi-Arabien tatsächlich für unmoralisch, Importe aus Katar aber nicht im gleichen Maße.
Herr Brückmann, Sie haben in einem Kommentar im Handelsblatt vor ungefähr einem Monat in diesem Zusammenhang von beiden Ländern als Unrechtsstaaten gesprochen. Und aber gleichzeitig hinzugefügt, es gäbe durchaus gute Gründe, dass Deutschland sich jetzt in dieser Situation auch an diese Staaten verstärkt wende. Warum?
Naja, Saudi-Arabien und Katar sind ganz sicherlich keine lupenreinen Demokratien, wie es ein in Diensten Gazproms stehender deutscher Politiker bezeichnen würde. Aber ich sehe dort durchaus positive Veränderungen. Die Länder entwickeln sich in die richtige Richtung bei allen Rückschlägen, die es gibt. Und nach meiner festen Überzeugung ist mit Saudi-Arabien und Katar vor allen Dingen durchaus auch mehr zu erreichen als mit Russland, wo sich die Situation ganz eindeutig dramatisch verschlechtert.
Dann schauen wir uns die beiden Länder. Frau Gräf hat ja eben schon gesagt, man muss da differenzieren, vielleicht mal ein bisschen genauer an. Fangen wir vielleicht mit Katar an. Dort leben 3 Millionen Menschen, aber 90% von denen sind eigentlich Ausländer, also Gastarbeiter. Wie ist deren Situation? Wie werden die behandelt? Welche Rechte haben die?
Also, wenn man jetzt so drauf guckt, haben sie keine Rechte. Also nur die Staatsbürger von Katar, dem reichsten Land der Welt, haben die Rechte, die für Katar gelten. Und die anderen Migrationsarbeiter oder Gastarbeiter haben keine Rechte. Meistens funktioniert das mit dem Kafala-System. Das heißt, es ist ein Bürgschaftssystem. Den meisten oder in diesem Bürgschaftssystem wird den Arbeitern der Pass weggenommen und sie können sich nicht über ihre Arbeitsbedingungen beschweren. Jetzt muss man aber sehen, dass die Bedingungen in Katar und in Saudi-Arabien unterschiedlich sind, obwohl das System ähnlich ist. Und im Zuge der Weltmeisterschaft und anderer Veranstaltungen, größerer Sportveranstaltungen und politischer Events hat sich Katar bemüht, diese Bedingungen zu verbessern. Und wenn ich vielleicht hinzufügen darf, ich war 2019 in Katar. Während der Blockade von 2017 bis 2021 wurde Katar von den umliegenden Golfstaaten wirtschaftlich und politisch blockiert. Und es gab eine sehr große, sagen wir, Solidarität derjenigen aus Nepal, aus Pakistan, aus Bangladesch. Also es klingt jetzt zynisch, aber es gab Graffitis an den Häusern so, in verschiedenen Sprachen, die sich die gesagt haben, wir wollen hier bleiben, hier verbessert sich gerade was. Katar ist quasi unser Arbeitsland und wir sind gegen Saudi-Arabien zum Beispiel.
Haben Sie diesen Eindruck auch, Herr Brückmann? Ich sagte ja schon, Sie waren auch schon oft im Nahen Osten, dass sich in Katar zumindest von den schlechten Zuständen ausgehend, die Bettina Gräf angesprochen hat, was verbessert?
Also ich war zuletzt im April und März zweimal für ein Buch, was ich gerade schreibe, über Katar in Doha und anderen Orten. Ich sehe dort eindeutig Verbesserungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Verhältnisse dort brillant sind oder alles ganz toll ist. Das wäre sehr zynisch und das ist auch falsch. Aber ich finde, man muss anerkennen, dass Katar das Kafala-System, was die Kollegin angesprochen hat, abgeschafft hat. Im Gegensatz übrigens zu allen anderen Ländern der Region. Katar hat als erstes Land einen Mindestlohn eingeführt. Es hat Mindeststandards für Baustellen geschaffen, wo im Sommer zum Beispiel tagsüber nicht mehr auf den Baustellen gearbeitet werden darf. Es sind traurige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass das gemacht worden ist. Aber es hat realen Wandel gegeben. Die internationale Arbeitsorganisation ILO lobt das Land inzwischen als Vorreiter in der Region. Da ist noch ganz viel zu tun. Aber die Schritte, die sie gemacht haben, ich habe zum Beispiel die neuen Arbeiterwohnheime gesehen, die sind eindeutig viel, viel, viel besser. Leider gibt es die Alten natürlich auch noch. Da wohnen vielleicht 10% der 1,5 oder 2 Millionen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen drin. Aber immerhin, und ich finde, wir müssen als große Länder auch mal zur Kenntnis nehmen, wenn woanders sich was positiv entwickelt und nicht immer mit dem ganz erhobenen Zeigefinger kommen.
Wie kann man das einschätzen? Sind das jetzt kurzfristige Verbesserungen, weil wegen der Fußball-Weltmeisterschaft, die im Herbst oder Winter dort stattfinden soll, die ganze Welt dort hinschaut? Oder schätzen Sie das so ein, dass das eine langfristige Entwicklung ist, dass sich die Verhältnisse wirklich dauerhaft auf einem besseren Niveau stabilisieren in Katar?
Also ich habe dort mit vielen Unternehmen auch gesprochen, auch Milliardenkonzerne, die eben eine große Anzahl von Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen beschäftigen. Sie sehen natürlich, dass sie in der Konkurrenz zu anderen Golfstaaten zurückfallen, höhere Kosten haben und kritisieren dies erstmal. Das ist also nicht unumstritten. Das ist also die politische Führung hat das durchgesetzt, auch gegen die eigenen Unternehmer. Aber es setzt sich mehr und mehr, auch bei diesen Unternehmen, das Verständnis durch, dass der Schritt eigentlich gut ist, weil sie bekommen dann qualifizierte Menschen. Sie bilden Menschen aus. Also ich glaube daran, dass das der Anfang einer Verbesserung ist, der sich fortsetzt.
Ich würde gleich gerne noch mal was zu Katar sagen und zur Langfristigkeit, aber wollte auch noch sagen, dass sich das wirklich sehr unterscheidet von Saudi-Arabien. Saudi-Arabien mit 34 Millionen Einwohnern, die müssen jetzt sehen, wie kriegen wir unsere eigenen Leute in bestimmte Berufszweige, und die wollen eigentlich die Gastarbeiter nicht im gleichen Maße halten, wie Katar darauf angewiesen ist, es zu tun. Das heißt, die beiden Länder unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Was die Langfristigkeit in Katar angeht von diesen Entwicklungen, nehmen wir mal das Beispiel Hinrichtung, also Todesstrafe. Die ist in beiden Ländern erlaubt. In Katar wurde das letzte Mal 2001 jemand hingerichtet und in Saudi-Arabien, wie wir jetzt alle gehört haben, vor 2 Monaten an einem Tag 81 Leute. Es gibt da unterschiedliche Gründe, was man sich angucken kann. Ein wichtiger noch, Katar ist eine konstitutionelle Monarchie, Saudi-Arabien eine absolute. Also wenn wir jetzt von deutscher Seite drauf gucken, mit wem wir lieber kooperieren würden, wenn wir überhaupt die Wahl haben, dann wäre das sicher Katar. Was man aber beachten muss, und da ist eine wirklich kluge Diplomatie oder Außenpolitik gefragt, ist, dass die beiden Länder sich eben feindlich gegenüberstehen und sehr unterschiedliche Interessen im Golf und auf der arabischen Halbinsel haben. Auch im Zuge der neuen Seidenstraßenprojekts von China, weil man liegt ja da sehr geopolitisch sehr interessant und man positioniert sich natürlich.
Heißt das, diese beiden Länder haben, auch das wäre dann möglicherweise wieder eine Parallele zu Russland, zumindest in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, sowas wie hegemoniale oder imperiale Bestrebungen? Würden Sie das sagen, Frau Gref?
Also das ist eine interessante Frage. Ich denke, Saudi-Arabien und vor allen Dingen die Vereinigten Arabischen Emirate, und die kooperieren ja, die haben imperiale Interessen. Katar ist so klein, dass es darauf angewiesen ist, zu kooperieren mit Leuten in der Umgebung. Und was sie machen seit längerem und was auch wirtschaftlich klug ist, sie kooperieren mit dem Iran. Denn die beiden Länder, Iran und Katar, teilen sich im Persischen Golf das größte Gasvorhaben der Welt. Und es liegt im Interesse von Katar, sich den Iran nicht zu verprellen. Und Saudi-Arabien hat genau das gegenteilige Interesse. Die sehen eben im Iran den Feind Nummer eins in der Region, vor allen Dingen was die Hegemonie angeht.
Verstricken wir uns dann da schon wieder in neue Konflikte, Herr Brückmann, die wir vielleicht doch lieber meiden sollten? Kommen wir da in eine ähnliche Situation irgendwann wie jetzt mit Russland?
Das kann natürlich immer passieren, dass wir dort mit Ländern zu tun haben, die eben auch nicht unseren Wünschen entsprechen. Aber ich finde, ein Land wie die Bundesrepublik oder auch die Europäische Union, wir führen einen sogenannten Menschenrechtsdialog mit China. Dann sollten wir es doch auf jeden Fall schaffen, auch mit Ländern wie Saudi-Arabien und Katar oder auch den Vereinigten Arabischen Emiraten so umgehen zu können, dass wir dort versuchen, demokratische, menschenrechtliche Standards durchzusetzen. Das ist in China ja nun unwesentlich schwieriger. Und was Katar angeht, sind ja nicht nur die gigantischen Gasreserven, die das Land hat und die wir dringend brauchen würden, sondern Katar hat auch in den letzten Jahren eine ganze Menge Aufgaben erledigt für den Westen, die wir sonst vielleicht nicht geschafft hätten. Ich nenne nur mal das Stichwort Afghanistan. Es war die katarische Regierung, die Kontakte zu den Taliban geknüpft hat und dafür gesorgt hat, dass Hunderttausende Menschen aus Afghanistan evakuiert werden konnten. Alles Dinge, wo der Westen im Zweifelsfall den Fuß nicht in der Tür hat. Also auch dafür werden sie gebraucht. Und zu Saudi-Arabien würde ich auch gern noch sagen, da ist die Situation in der Tat natürlich dramatisch, die genannten Hinrichtungen und ähnliche Dinge. Aber auch da würde ich positive Zeichen sehen. Es ist nicht alles so schwarz, wie es gemalt wird.
Also ich würde, was Saudi-Arabien angeht, tatsächlich gerne widersprechen. Und ich denke, wir machen uns was vor, wenn wir glauben, dass wir das durch eine wie auch immer geartete Außenpolitik in die richtige Richtung lenken. Saudi-Arabien hat die größten Ölvorkommen und die können eigentlich mit der Welt im Moment machen, was sie wollen. Und ich kann mir nicht vorstellen, was das für eine Politik sein soll, ob die nicht ganz ähnlich aussieht wie jetzt die Politik gegenüber Russland. Und ich muss Ihnen recht geben, da sind wir quasi gar nicht auseinander, dass das sich in Katar anders darstellt. Saudi-Arabien, also ich war gerade eben vor einem Monat da, mal abgesehen von dem Mord an Khashoggi, der wirklich mit einer Brutalität durchgeführt wurde, der ist ja durch die Presse gegangen und der dazu geführt hat, dass die deutsche Rüstungsindustrie nicht mehr nach Saudi-Arabien exportiert. Mal davon abgesehen, wir haben die Zerstörung von Jeddah gesehen, mit einer, wie da vorgegangen wird, mit einer Brutalität und die Leute werden nicht einbezogen, die das betrifft. Wenn man sieht, wie das funktioniert, also Entscheidungen werden von oben getroffen, es gibt keine Partizipationsmöglichkeiten oder kaum, das ist beängstigend, um das Mindeste zu sagen. Also ich habe da große Bauchschmerzen und denke nur, zum Glück sind wir nicht auf das Öl von Saudi-Arabien angewiesen. Leider sind wir darauf angewiesen, unsere Sachen dorthin zu exportieren. In dem Grund, also sind wir natürlich, müssen wir Beziehungen zu Saudi-Arabien pflegen.
Ich würde gerne noch mal kurz auf Jeddah zurückkommen. Da wird ja jetzt eine neue Stadt gebaut und die alte abgerissen. Da werden tausende Menschen, Zehntausende obdachlos. Manche Bilder sehen tatsächlich aus wie Kharkiv, auch wenn natürlich niemand umgebracht wird dort. Aber Herr Brückmann, ist das ein Punkt, wo wir sagen können, das ist eine innere Angelegenheit? Oder müssten wir uns da dann in irgendeiner Form zu verhalten, wenn wir den Handel jetzt so intensivieren?
Also ich finde, die Umgestaltung des eigenen Landes, städtebaulicher Natur, ist durchaus schon die Sache von Ländern selbst. Sinnvollerweise versucht man dort Diskussionen mit Riad zu führen. Aber ich möchte noch mal an dem einen Punkt widersprechen. Also ich glaube, zu sagen, wir brauchen zum Glück das Öl aus Saudi-Arabien nicht, das ist, glaube ich, eine nicht richtige Einstellung. Wir werden saudi-arabisches Öl genauso brauchen wie das aus anderen Ländern, weil Russland hat so einen großen Marktanteil, dass wir dafür sorgen müssen, dass Saudi-Arabien und vor allen Dingen die Emirate ihre Ölförderung voll aufdrehen. Nur dann wird es gelingen, genug Öl am Markt zu haben und den Preis nicht vollständig explodieren zu lassen. Und ich finde, dass natürlich da nichts perfekt ist, bei weitem nicht. Und die Beschreibungen, die Sie gemacht haben, sind ja richtig. Aber Sie unterschlagen dabei schon die Vision 2030 des Kronprinzen, die beinhaltet, das Land vollständig umzubauen, die Bevölkerung des Landes mitzunehmen, in Jobs zu bringen. Bestes Beispiel, Frauen dürfen jetzt endlich Auto fahren. Es hat ewig gedauert, aber sie dürfen es jetzt endlich. Es finden dort Dinge statt, die vor Jahren undenkbar gewesen sind.
Es gibt auch eine große Euphorie.
Alle diese Dinge.
Es gibt eine große Euphorie unter den Jugendlichen, die Generation, die jetzt davon profitiert. Trotzdem sind es natürlich Entscheidungen von oben. Aber ich gebe Ihnen recht, es sind Entscheidungen eines Landes in einem Land. Nur wenn wir uns Gedanken machen, mit wem wir kooperieren, müssen wir das ja einbeziehen. Ich denke, wir müssen auch noch mal darauf hinweisen, dass Saudi-Arabien und Russland relativ enge Beziehungen pflegen, auch Militärbeziehungen. Sie haben 2021 militärische Verträge unterzeichnet. Sie haben Wirtschaftsbeziehungen unterzeichnet. Und im Zweifelsfall würde Saudi-Arabien, also gucken wir mal auf den Syrienkrieg, wäre Saudi-Arabien sicher, dass Russland ihnen beistehen würde, als Monarchie weiter zu existieren. Das sind Erfahrungen der letzten Jahre. Die Amerikaner würden ihnen diese Möglichkeit nicht bieten. Also die würden nicht die monarchistische Macht in Saudi-Arabien verteidigen, die Russen vielleicht schon. Das heißt, wir können gar nicht so diskutieren, als ob das eine Alternative wäre, weil es ist vielleicht, also die sind, die kooperieren sogar, die sind, Saudi-Arabien hat sich nicht distanziert seit dem Ukraine-Krieg von diesen Kooperationen mit Russland. Also was sollen wir damit anfangen?
Naja, aber mit Verlaub, es war Präsident Trump, der Saudi-Arabien so eng wie nie zuvor an Amerika binden wollte. Und erst als Trump abgewählt wurde und als immer wieder die Diskussion in Amerika geführt wurde, die Sicherheitsgarantien für die Golfstaaten nicht mehr zu übernehmen, kam diese Hinwendung nach Russland. Es waren sowohl Saudi-Arabien als auch Katar, als auch andere Golfstaaten, die Russland und in Syrien entgegengetreten sind, die sehr viel Geld in die Hand genommen haben, um den Diktator Bashar al-Assad in Syrien zu bekämpfen. Und ich glaube, der Westen muss auch mal auf die Dinge schauen, wie wir mit solchen Ländern umgehen. Wir haben da, sind da viel, viel weniger mit offener Hand hingegangen, als wir das gegenüber China und anderen Ländern getan haben.
Ich glaube, da sind wir gar nicht auseinander mit dieser Einschätzung.
Heißt das, der Westen und damit natürlich auch Deutschland ist im Grunde in der arabischen Welt oder in der muslimischen Welt längst völlig unglaubwürdig geworden, um noch sowas wie eine, Annalena Baerbock hat es genannt, wertegeleitete Außenpolitik oder dann eben auch Außenhandelspolitik zu betreiben?
In Teilen sicherlich. Wie gesagt, Donald Trump hat den Deal mit Saudi-Arabien nicht gemacht, weil er das für einen großen Vorposten der Menschenrechte hielt, sondern weil er 100 Milliarden Dollar für seine Rüstungsindustrie einnehmen wollte. Und wer hat darauf überhaupt nicht geguckt? Unter dem Joe Biden gesagt hat, er wird den Kronprinzen wegen des Mordes an Khashoggi und ähnlicher Dinge erstmal nicht empfangen, haben die sich umorientiert. Diese Dinge, die der Westen dort oftmals macht, sind wenig zielführend in diesen Zickzackkurven. Sondern wir brauchen in der Tat einen vernünftigen Dialog mit Saudi-Arabien und den Golfstaaten. Und wir müssen dort drängen, dass es Änderungen gibt. Aber Änderungen wird es nur geben, wenn wir auch uns wirtschaftlich und politisch in der Region engagieren.
Oder vielleicht, wenn wir genau in die andere Richtung gehen. Ich meine, letztendlich geht es ja jetzt wieder darum, für die fossilen Rohstoffe aus Russland Ersatz eben mit fossilen Rohstoffen aus der Region dort im Nahen Osten zu holen. Wir bauen auch hier, wenn es um Flüssiggasterminals geht, eine neue Infrastruktur für fossile Energie auf. Warum sagen wir nicht, wir setzen jetzt noch verstärkter auf den Ausstieg aus den fossilen und damit dann letztendlich auch auf einen gewissen Rückzug aus diesen Regionen?
Das wäre absolut richtig, das zu tun. Und wenn ich die Bundesregierung richtig verstehe, werden dafür auch Dutzende von Milliarden zur Verfügung gestellt, den Ausbau erneuerbarer Energien jetzt wirklich dramatisch zu beschleunigen. Nur machen wir uns bitte nichts vor. Das ist keine Aufgabe von ein oder zwei oder fünf Jahren, sondern in dieser Zeit werden wir noch fossile Brennstoffe brauchen. Und da müssen wir sehen, wo wir sie herbekommen und müssen das mit Ländern tun, die uns im Moment nicht behagen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass wir in der Diskussion, dass sie uns jetzt überhaupt beliefern. Es ist ja nicht so, dass die Saudis jetzt mit wehenden Fahnen zu uns rennen, sondern sie widersetzen sich ja im Moment sogar noch. Wir müssen mit ihnen in einen vernünftigen Dialog und Handelsbeziehungen kommen, um Themen wie Menschenrechte, Bürgerrechte und sowas überhaupt ansprechen zu können. Nur zu sagen, wir lösen das alles alleine und wir sind dann bereit, auch auf all diese Dinge zu verzichten und wir riskieren einen Ölpreis von $250 oder so pro Fass, das würde uns wirtschaftlich tot machen.
Aber wenn Sie jetzt diesen Zeithorizont aufmachen, also es dauert ja erstmal ein paar Jahre zum Beispiel, bis überhaupt Flüssiggas geliefert werden kann, bis die Terminals fertig sind aus Katar. Und umgekehrt haben die Länder natürlich auch Interesse an langfristigen Handelsbeziehungen. Also lassen wir uns da nicht doch jetzt mehr oder weniger zwangsläufig schon wieder auf langfristige fossile Rohstofflieferungen ein? Gehen wir also genau klimapolitisch wieder in die falsche Richtung?
Der Vorteil ist doch, dass wenn wir jetzt LNG-Terminals aufbauen, erstmal geht das mit schwimmenden Terminals durchaus schneller, bevor dann die fest installierten errichtet werden können. Das dauert in der Tat 4 bis 5 Jahre. Aber wenn wir LNG beziehen, können wir mittelfristig auch grünen Wasserstoff aus der Region beziehen, die sehr günstig und ökologisch vernünftig Wasserstoff herstellen können mit Sonnenenergie und das dann nach Europa schaffen können. Ich glaube, dass das eine vernünftige Partnerschaft ist, weil was soll auch sonst das Geschäftsmodell dieser Weltregion sein? Wollen wir die dann am Ende völlig außen vor lassen? Wollen wir das riskieren, dass dort am Ende sozusagen sich gesucht wird, mit wem immer man dort Geschäfte macht? Das dient am Ende nur China und Russland. Wir müssen sehen, dass wir in einen vernünftigen Dialog sowohl wirtschaftlich als auch politisch mit der Golfregion kommen. Das nützt beiden Seiten.
Und ich stimme Ihnen insofern zu, dass wir die Interessen dieser Länder ganz genau im Auge behalten und auch ernst nehmen. Also wir können nicht immer nur über unsere eigenen Interessen reden und diskutieren, also ein zu hoher Ölpreis, zu hohe Heizkosten, zu hohe Benzinkosten, sondern wir müssen, glaube ich, wirklich anfangen, die Interessen der Länder ernst zu nehmen. Und im Falle von Gas, also um nochmal auf das Gas zurückzukommen, sind die Investitionen so hoch, dass langfristige Partnerschaften auch von den Ländern eingefordert werden, die wir bisher nicht bereit waren einzugehen, also im Sinne von Katar. Deswegen rennen wir ihnen jetzt auch hinterher, weil wir das vor einigen Jahren eben noch nicht bereit waren zu tun. Ich würde jetzt als Schlusswort immer noch darauf beharren, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen den beiden Ländern und dass wir sehr vorsichtig sein müssen, uns da nicht in diese quasi imperiale, interessengeleitete Politik zu sehr reinziehen zu lassen. Es erfordert eine kluge, filigrane Diplomatie, die auch nicht immer gleich medial vielleicht ausgetragen werden kann und ein Verständnis für die innenpolitischen Bedingungen der Länder.
Dann nehmen wir das jetzt in diesem Fall. Ich glaube, Herr Brückmann kann da auch einigermaßen zustimmen als Schlusswort, weil die Zeit schon um ist. Vielen Dank Ihnen beiden für diese differenzierte Diskussion. Vielen Dank Bettina Gräf, Islam- und Medienwissenschaftlerin aus München, und Matthias Brückmann, internationaler Korrespondent beim Handelsblatt. Und natürlich auch vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen allen noch ein schönes Wochenende. Im Programm des Deutschlandfunks geht es gleich weiter mit Kultur heute. Am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Andreas Beckmann.